Deutschlandfunk Kultur Lesart.
Er hat als Poetry Slammer angefangen. Ein sprechendes intellektuelles Känguru hat ihn dann innerhalb weniger Jahre zum Bestsellerautor gemacht. Und nicht nur seine Känguru-Chroniken haben sich wie geschnitten Brot verkauft, sondern auch 2 Dutzend anderer humorvoller Bücher. Zuletzt ein Fantasy-Roman, den er zusammen mit seinen Zwillingstöchtern geschrieben hat. Jetzt aber lesen wir was ganz anderes von Marc-Uwe Kling. Views, so englisch, der Titel des jüngsten Buches Ansichten. Kein Essay oder Sachbuch, nein, ein Kriminalroman, in dem es richtig brutal zugeht. Guten Morgen im Deutschlandfunk Kultur, Herr Kling.
Guten Morgen.
Ein junges Mädchen wird vergewaltigt, das Video ins Netz gestellt. Die Täter sind 4 schwarze Männer, Ausländer. Die rechte Szene macht mobil. Schlimmer geht's nimmer, denkt nicht nur die Kommissarin, die den Fall aufklären soll. Man denkt es prompt selber beim Lesen der ersten Seiten. Herr Kling, was hat ausgerechnet Sie auf diesen todernsten, harten Stoff, auf diesen ja, finsteren Trip gebracht?
Ich hatte die Grundidee für den Plot. Die war einfach da. Plötzlich hatte ich diese Idee für den ersten Twist. Ich möchte jetzt natürlich nichts drüber verraten. Und ich dachte, das wäre eine super Idee für einen Thriller. Leider schreibe ich keine. Das ist wirklich, was ich gedacht habe. Leider schreibe ich keine. Ich habe tatsächlich sogar schon drüber nachgedacht, mir bekannte Thriller-Autoren anzurufen und zu sagen, hier, schaut mal, ich habe eine Idee. Und dann hat mich die Idee aber nicht losgelassen und hat immer weiter in mir gegärt und irgendwann war das ganze Buch quasi schon entwickelt in meinem Kopf mit den weiteren Twists und den Figuren und so weiter. Und dann dachte ich, na gut, dann will das offensichtlich von mir geschrieben werden. Und dann habe ich das geschrieben und so kam dieser krasse Genrewechsel, der mich, ich möchte es dazu sagen, am meisten selbst überrascht hat. Ja.
Wir müssen wirklich ganz vorsichtig sein bei der Story, Herr Kling. Das ist nämlich wirklich thrillerhaft aufgebaut. Die Handlungen entwickeln sie wie in waschechten Krimi. Da dürfen wir keinesfalls spoilern. Bleiben wir aber bei den Figuren und dem Stoff. Mhm. Ja, so Yasira heißt die Kommissarin, die den Fall übernehmen muss. Wer ist die denn? Was für ein Typ? Wir lernen sie kennen bei einem Tinder-Date im Berliner Hardrock-Café ausgerechnet.
Ja, die erste Szene ist fast schon eine falsche Fährte, ne? Weil die erste Szene ist noch sehr lustig. Die führt aber die Figur sehr gut ein, weil man lernt sie als sehr humorvoll kennen. Und mir zumindest geht das so, wenn ich jemals als humorvoll erlebe, dann ist mir die Figur auch sofort sympathisch. Und dann gehe ich mit ihr halt durch das ganze Buch. Und normalerweise gehe ich immer von den Figuren aus. Also selbst also beim Känguru, beim Spurenfinder oder selbst bei Kinderbüchern wie vom Neinhorn, da gibt's, habe ich zuerst die Figur und baue um die Figur die Welt. Und in der Welt entsteht die Geschichte. Und jetzt war es tatsächlich zum ersten Mal so, dass ich zuerst die Geschichte hatte, was mir den Luxus gegeben hat, die Figur passend zur Geschichte entwickeln zu können. Also mir wirklich zu überlegen, was ist die interessanteste Perspektive auf diese Geschichte, die ich erzählen möchte. Und so ist die Figur entstanden.
Und sie wird dann mit dem Fall betraut, die Yasira, auf oberstes Geheiß, weil sie erstens Frau, zweitens libanesischer Abstammung ist, also klassisch polizeilich-politische Korrektheit, könnte man sagen. Also gar nicht erst, so siehe die vermeintlichen ausländischen Täter, in Rassismusverdacht geraten. Das ist so einer, ja, der vielen, vielen kleinen Giftpfeile, sage ich mal so, die sie abschießen. Ich meine, ich als Polizeidirektor würde es wahrscheinlich ganz genauso machen, ne?
Ja, sie ist ja auch eine gute Beamtin, das sagt er ja auch. Also er ist ja, ihr Chef ist ja da in der Szene sehr offen mit ihr und sagt, dass mir wurde das angeraten, aber ich hätte es nicht gemacht, wenn sie nicht eine meiner fähigsten und kompetentesten, so sagt er es, Beamtinnen wäre.
Man, jedenfalls haben sie sich richtig in Polizeiermittlungsarbeit eingefuchst, diese ganze Spezialistenmechanik, die bei so einem Fall aufgefahren wird, bis hin zu amerikanischen Bodyfarmen, wo Forensiker verwesende Leichen studieren. Man, sie haben da richtig krimimäßig recherchiert, auch was ganz Neues für Sie?
Auf dem Gebiet zu recherchieren auf jeden Fall. Ich habe natürlich für Qualityland schon enorm viel technologisch recherchiert gehabt. Aber ja, das waren jetzt ganz neue Erkenntnisse, die ich da über Polizeiarbeit herausgefunden habe, weil ich gewiss auch nie vorhatte, eine Polizistin als Hauptfigur zu haben. Aber so ist es. Man kann es nicht vorhersehen, was passiert.
Meine, der Fall, der wird dann immer verwickelter, die Ermittlungen gehen nicht voran, der politische Druck steigt und steigt. So viel dürfen wir, glaube ich, verraten.
Ja.
Was die Sache die ganze Zeit begleitet und eigentlich den ganzen Roman durchzieht, das ist die Netzwelt. Natürlich, ne, mit dem Video auf den Plattformen, Social Media, die ganzen digitalen Dinge. So kurz, das Drecks-Internet, wie es Sarah einmal denkt. Und ja, man denkt, sagt selber so spontan, oh je, ja, natürlich, was hatten wir nicht alle für schöne Hoffnungen in die Digitalisierung der Welt gesetzt? Freiheit, Aufbruch, weltweite Kommunikation und sogar autoritäre Regime geraten ins Wanken. Und jetzt nur noch Pandoras Büchse, so mit allem Übel. Nur die Hoffnung bleibt ja drinnen, mythologisch. Sehen Sie das auch so wie Ihre Heldin?
Das Internet ist schon ein großer Sack voll unerfüllter Hoffnungen. Und es hätte auch ganz anders laufen können. Es sind natürlich Entscheidungen, meistens ökonomische Entscheidungen, die getroffen worden sind, die dazu geführt haben, dass das Internet jetzt so ist, wie es ist. Ne? Wenn man sich Wikipedia anguckt, das ist ja auch eine der meistbenutzten Seiten auf der Welt und sie funktioniert so krass anders wie der Rest vom Internet. Und es ist so angenehm. Und irgendwann standen auch die Google-Gründer vor der Frage, wie finanzieren wir uns? Und auch die hätten sagen können, wir finanzieren uns über Mitgliedsbeiträge oder Spenden. Und es wäre ein anderes Internet geworden, genauso Facebook. Ne? Wenn die Plattformen sich von den Nutzern hätten bezahlen lassen, dann hätten sie ihre Produkte auch auf die Nutzer ausgerichtet. Und das haben sie nicht gemacht, sondern sie lassen sich von Werbetreibenden bezahlen. Und dadurch verändert sich die ganze Struktur des Internets. Und plötzlich sind wir, die Nutzer, nicht mehr die Kunden dieser Plattformen, sondern nur noch das, was verkauft wird, beziehungsweise unsere Aufmerksamkeit wird verkauft. Und das führt dann zu den ganzen Problemen mit den Aufreger-Algorithmen, mit den Funktionen, die uns süchtig machen. Bis hin zu, dass jetzt, habe ich gelesen in der New York Times, der Surgeon General in den USA vorgeschlagen hat, dass ernsthaft so ein Gesundheitsschädlichkeitshinweis auf Social-Media-Plattformen drauf soll, ne? So wie auf Zigarettenpackungen, dass da dann halt steht, das Benutzen dieser Plattform kann ihre mentale Gesundheit schädigen.
Ich meine, bei Ihnen heißt es auch nicht Pandoras Box oder Pandoras Büchse, bei Ihnen wird es nicht so ehrwürdig mythologisch geredet, da heißt es dann, die Zahnpasta ist aus der Tube. Genauso starkes Bild, ne? Kriegst du nie wieder rein. Und da erkennt man so, ja, den alten Mark-Uwe Kling mit seinem ultracoolen Stil und auch so diesen ja, permanent alltagsphilosophischen Betrachtungen, die selbst so jetzt aber diesen tiefdunklen Stoff jetzt nicht so durchheitern, das wäre zu viel, aber zumindest ungeheuer so lesbar und unterhaltsam machen. Also vor allem sind es Passagen, wenn es um Sarah, Yaziras Tochter geht, an denen ich dann doch oft laut lachen musste. Ihre eigenen Zwillingstöchter, Teenager sind ja mittlerweile auch als Co-Autorin von ihnen bekannt. Da haben sie schon so aus dem eigenen Papa-Fundus geschöpft, ne? Die Kinder, die immer am Handy kleben.
Ja, wobei meine das zu tatsächlich nicht machen, da bin ich total happy. Vielleicht liegt es daran, dass ich mich so viel mit dem Thema beschäftigt habe und ich ihnen ordentlich Angst gemacht habe. So wie meine Eltern mir Angst gemacht haben vor harten Drogen, habe ich meinen Kindern Angst gemacht vor Social Media und zu viel Smartphone-Nutzung. Also meine Kinder lesen tatsächlich sehr viel. Mhm. Da bin ich total happy drüber.
An einer solchen Stelle, da rätselt die Yasira über, jetzt Zitat, Sarahs gleichzeitige Begeisterung für Fridays for Future und strunzdummer Influencerin, die durch die halbe Welt chatten, nur um Selfies mit Lifestyle-Produkten zu machen. Zitat Ende. Das ist so dieses Paradox, ne, vor dem man als Erwachsener ja ratlos, machtlos vis-à-vis steht, oder?
Ja, und dann muss man sich aber klar machen, und das, da geht es ja also im Buch auch weiter, dass man auch selber irgendwo ein Haufen Widersprüche ist, die durch Gafferband zusammengehalten werden. Also wenn man sich, niemand ist widerspruchsfrei, auch wir Erwachsene nicht.
Wollte ich Sie gerade drauf ansprechen mit diesem Zitat. Manchmal muss man Widersprüche wohl einfach aushalten, ist nicht jeder ein Haufen mit Panzertape umwickelter Widersprüche. Haben wir extra rausgeschrieben. Ich meine, definitiv sagt man, wenn man so ins eigene Innere blickt mit den Widersprüchen, aber wenn man es jetzt mal ins Politische überträgt und Ihr Roman ist es in diesem Sinne, wirklich politisch, Freiheit, Demokratie, liberales Gemeinwesen, das ist ein Aushalten von Widersprüchen und ja auch klassische Dialektik der Aufklärung, kein Licht ohne Schatten. Das will er uns zeigen, der Mark-Uwe Kling, habe ich so beim Lesen gedacht.
Darum geht es auch, würde ich sagen. Es geht im Buch wirklich um super viel. Das ist mir irgendwann aufgefallen, dass ich fast alles, was mir irgendwie Sorgen bereitet aktuell, in dieses Buch gepackt habe. Und trotzdem kam es mir nicht überfrachtet vor. Und ich habe tatsächlich länger darüber nachgedacht, warum das so ist. Und ich glaube, weil viele von diesen Problemen tatsächlich zusammenhängen. Und deswegen wirkt es nicht, oh, jetzt packt er noch was rein, sondern es ist einfach extrem komplexer Problemzusammenhang.
Ich meine, es ist dann immer die Gefahr, dass man natürlich schnell mit dem Zeigefinger wedelt. Ich lese Ihnen mal einen Satz vor, der einzige wirklich, der mir auf 270 Seiten überhaupt nicht geschmeckt hat, okay?
Okay, ich bin gespannt.
Seit Jahren schaut der Staat der immer extremeren Radikalisierung eines Teils der Bevölkerung tatenlos zu. Das denkt Yasira beim Frühstück. Und das ist so eine wohlfeile Generalkritik, die den Staat so zur Person macht. Der Staat heißt die da oben und die sind schuld, die tun nichts. Und da denke ich immer, ja, das sagt sich so leicht. Ich meine, was sollen sie denn tun? Also die Vertreter und Vertreterinnen eines Rechtsstaats, der Versammlungs- und Meinungsfreiheit garantiert.
Mhm. Ja? Mir geht es darum, dass diese Plattformen reguliert werden müssen. Und das muss der Staat machen. Also ich finde, da stiehlt sich die Regierung aus der Verantwortung, wenn sie dem Argument der Plattformen folgt, die ja behaupten, wir sind nur eine Technologiefirma und wir sind nicht verantwortlich für die Inhalte, die über unsere Kanäle laufen. Dabei haben wir es mit den größten Massenmedien aller Zeiten zu tun. Sowas gab es in der Menschheitsgeschichte noch nicht. Und alle anderen Massenmedien werden ja zu Recht reguliert. Wenn wir jetzt hier in der Sendung eine Lüge verbreiten würden, dann müssten wir auch eine Richtigstellung bringen, das hätte Konsequenzen. Auf Social Media laufen Tag für Tag die ganze Zeit rund um die Uhr Lügen, die viel mehr Menschen hören, leider wahrscheinlich, als unsere schöne Sendung. Und es hat absolut keine Konsequenzen. Also darum geht es mir. Natürlich kann der Staat nicht an den Einzelnen herangehen und sagen, hör mal, was du sagst, ist Blödsinn, sondern der Staat muss die Regeln schaffen und die Social-Media-Plattformen regulieren, wie die Massenmedien, die sie sind. Und das finde ich schon, dass das seit Jahrzehnten sich aufbaut, das Problem, dass es wirklich seit Jahren auch bekannt ist, dass das zu Verwerfungen führt. Und es passiert meines Erachtens so gut wie nichts. Und dass es möglich ist, was zu tun, sieht man jetzt ja zum Beispiel in den USA, ja. Wenn die beiden Regierungen TikTok dazu zwingt, verkauft zu werden, ist das ja auch ein Regulierungsschritt.
Ihr allererster Chronikenband der Kängurus trug den Untertitel, habe ich nochmal nachgeschlagen, Ansichten eines vorlauten Beuteltiers. Der neue Roman Views heißt übersetzt auch Ansichten, wenn Sie ihn vervollständigen müssten. Wie wird es denn weitergehen? Ansichten eines politisch erwachten Autors? Oder?
Nein, nein, das würde ich auf keinen Fall sagen. Ich würde sagen, dass auch das Känguru und Quality Land politische Bücher sind im gewissen Sinne. Ich würde es wahrscheinlich eher Ansichten über eine Gesellschaft aus den Fugen.
Schön. Ansichten, nochmal Ansichten.
Über eine Gesellschaft die aus den Fugen gerät, ja.
Das nehmen wir vielleicht als Überschrift für unser Gespräch.
Ja.
Herr Klingen, am Schluss eine Fun-Frage zu Queen, der Band.
Ja.
Persönlich meine großen Helden von früher. Haben Sie das legendäre Album A Night at the Opera wirklich dreimal gekauft oder selber dreimal gekauft als Platte, Kassette und CD, so wie Yasiras Kollege da im Dienstwagen wird nämlich ordentlich Bohemian Rhapsody gehört?
Ich glaube, ehrlich gesagt, habe ich keine Kassette, aber ich hatte es als Platte, ich hatte es als CD und dann natürlich jetzt eigentlich höre ich es wie alle über einen Streaming-Anbieter. Insofern habe ich es dreimal, aber die Kassette habe ich, glaube ich, nicht wirklich.
Dankeschön, Marc-Uwe Kling, für einen Besuch hier im Deutschlandfunk Kultur.
Sehr gerne.
Und View ist der neue Roman von Marc-Uwe Kling. Ist jetzt bei Ullstein erschienen mit 272 Seiten für 19,99 €.